Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid alle fit. Ausgeschlafen kann man ja nicht sagen, so früh, oder? Also manche schon, aber ich zum Beispiel nicht. Ich musste einfach abbrechen heute Morgen. Okay. Seit einem Jahr gibt's fast nur noch ein Thema. Könnt ihr das noch hören? Das große C. Corona. Oh. Naja, man hört, habt ihr es auch schon gemerkt, in den Medien praktisch gar nichts mehr von dieser jungen Schwedin, Greta. Ja? Vor einem Jahr war die noch überall in den Schlagzeilen. Könnt ihr euch noch dunkel an diese Lady erinnern mit den Zöpfchen und so? Dafür grassiert jetzt eigentlich so eine Art Angstepidemie. Ja, Angst vor dem Virus, Angst davor, infiziert zu werden. Nicht ganz unberechtigt, aber auch Angst, nicht rechtzeitig eine Schutzimpfung zu kriegen, Angst vor den wirtschaftlichen Folgen und dass viele Firmen einfach kollabieren werden. Da können auch viele keinerlei Einnahmen mehr generieren, aber trotzdem müssen sie Mieten, Gehälter zahlen, selber stehen sie auch ganz ohne da. Und da sind viele wirklich unter enormem Druck. Manchen sieht man inzwischen Zeit auch an, dass die Friseure seit längerem nicht arbeiten dürfen. Ja? Also ich bin jetzt der Wildtyp. ja. Und jetzt breiten sich auch noch die ganzen Virusmutanten bei uns aus. Apropos Mutanten, der ein oder andere sieht selber auch schon aus wie eine Mutante. Kann man kaum noch erkennen. Ähnlichkeit ist noch da. Wann geht der Lockdown zu Ende? Wann kommen die Locken down, oder? An dieser Stelle möchte ich einfach mal Jesus zitieren, der gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, aber habt Mut, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, Vers 33. Also fürchte dich nicht. Und ich habe festgestellt, dass im ersten Teil der Bibel, dem sogenannten Alten Testament, dass es da einen Text gibt, einen Psalm. Und der ist, glaube ich, ziemlich aktuell für die Zeit, in der wir gerade leben. Es ist der Psalm 91. Und ich möchte euch nur mal den allerersten Satz vorlesen. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann wohnst du unter dem Schutz des Höchsten. Dann kannst du echt Ruhe und Frieden finden. Und wir finden Ruhe, wenn wir über seine Größe und seine Allmacht mal nachdenken und wenn wir ihn anbeten. Da kommt der Friede Gottes und seine Liebe kommt in unsere Seelen rein. Seine Liebe treibt alle Furcht aus. Und wenn wir ohne Angst leben, können wir den Menschen in unserem Umfeld inneren Frieden und auch Zuversicht vermitteln, was ganz wichtig ist. Und ich denke, das gehört auch wirklich zum Besten, was du als Christ den Menschen um dich herum weitergeben kannst. Den Frieden Gottes, der jede menschliche Vernunft bei weitem übersteigt und eine Perspektive für ein Leben in der Fülle, hier auf der Erde und über den Grabstein hinaus. So, das war jetzt der Anlauf zur eigentlichen Message. Und die Botschaft ist, Resignation ist keine Option. Gleich mal eine Bemerkung vorneweg. Niemand von uns wurde von Gott geschaffen, um irgendwie im Leben zu resignieren, aufzugeben und die Flinte irgendwo ins Korn zu werfen. Auch nicht, um durchzudrehen oder in Depression und Lethargie zu verfallen. Ich behaupte, wir wurden geboren, um die Spitze der Schöpfung zu markieren und nicht die rote Laterne am Ende der Karawane in der Hand zu halten. Gott hat dich gewollt. Ja, genau dich. Und er hat dafür gesorgt, dass du das Licht der Welt erblickt hast. Und sein Ziel ist es, dass du deine Berufung und in deine Bestimmung hineinkommst. Und dass du alle Schwierigkeiten, die dir begegnen, überwindest. Und jetzt will die Technik wieder nicht. Ah ja, gut. Kommt doch. Warum haben wir eigentlich alle immer wieder irgendwelche Herausforderungen im Leben? Manchmal auch ziemlich heftige. Wie kommt das? Nun, ganz einfach deshalb, weil es eine Berufung und eine Bestimmung von Gott für dich gibt. Und Jesus sagt, der Feind deines Lebens, der Teufel, ist ein Dieb. Und er sagt im Johannes 10, Vers 10, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um dir das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Aber ich gebe es zu, es gibt immer wieder Situationen, nicht nur bei dir, sondern auch in meinem Leben, da scheint irgendwie nichts zu funktionieren. Da sind wir mit unserem Latein buchstäblich am Ende, kein Weg aus der Sackgasse ist in Sicht und wir sind drauf und dran, die Flinte ins Korn zu schmeißen und zu resignieren. Und an dieser Stelle will ich euch einfach mal mitnehmen in eine Geschichte aus dem Neuen Testament, also diesem zweiten Teil der Bibel, bei der ein paar Fischer ziemlich resigniert aus der Wäsche geschaut haben. Wir lesen das gerade mal miteinander im Lukas-Evangelium Kapitel 5, die ersten 10 Verse. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte. Der Simon ist den meisten bekannt unter seinem Pseudonym Petrus. Ja? Jedenfalls, und er bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen, dann setzte Jesus sich hin und lehrte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Meister, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich's tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht, du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Ab diesem Moment haben die Fischer ihren Job an den Nagel gehängt, sind mit Jesus losgezogen und ihm nachgefolgt. Das ist also die Geschichte, auf die ich gern Bezug nehmen möchte. Dabei gibt es einen Punkt, auf den ich gern aufmerksam machen will. Gott ist da und er ist zu allem fähig. Auf Theologendeutsch sagen wir, er ist allmächtig. Er ist allgegenwärtig. Er hat das Universum mit Millionen von Galaxien geschaffen und er greift bis heute in Situationen ein. Er weiß Dinge, von denen wir keine Ahnung haben, weil er allwissend ist. Er kennt dein Leben vom Anfang bis zum Ende. Er hat dich bereits gekannt und alles in deinem Leben schon gewusst, bevor du überhaupt gezeugt worden bist. Noch bevor ich geboren wurde, hatte er sämtliche Informationen über mich. Und das baut mich unwahrscheinlich auf und gibt mir innere Gelassenheit. Ihr kennt es, man möchte manchmal gern nervös werden. Oh, wie wird das? Aber wenn ich weiß, Gott hat's doch im Griff. Hey! Bei einem ganz wichtigen Propheten im Alten Testament können wir Folgendes lesen. Jeremia 1, Vers 5. Da spricht Gott persönlich zu ihm. Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Kannst du das fassen? Gott sagt hier nicht nur zu Jeremia, sondern sagt auch zu dir und zu mir, bevor du geboren wurdest, habe ich dich schon gekannt, ich habe dich erwählt, ich habe dich berufen und ich habe dich eingesetzt. Lange bevor deine Mama registriert hat, dass sie schwanger ist, hatte ich dich bereits auserwählt. Noch bevor du nur ein winziger Punkt auf dem Monitor vom Ultraschallgerät warst, hatte ich meine Augen auf dich gerichtet. Ich hatte schon immer einen ganz genialen Plan für dein Leben. Ich habe von Ewigkeit her bereits alle Dinge vorbereitet, die du tun sollst und wirst. Und du wirst mich niemals überraschen können. Denn ich kenne alle deine Gedanken schon, bevor du sie denkst. Du bist nicht dazu geschaffen worden, um als ein blasses biologisches Einheitsteilchen in einer riesigen angepassten Masse dahin zu vegetieren. Ich habe dich als Original geschaffen, um mit dir gemeinsam etwas zu bewegen und Spuren auf diesem Planeten zu hinterlassen. Und ich will dir dabei helfen, dass du ein Segen sein kannst und einen großen Unterschied machst in dieser Welt. Gott sagt zu dir und zu mir, hey, ich habe dir eine Mission, einen Auftrag, eine Berufung gegeben. Ich habe dir eine Bestimmung gegeben, weil es Dinge gibt, die nur du machen kannst, sonst keiner. Ich habe dich aus der Ewigkeit in die Dimension von Raum und Zeit hinein katapultiert, in diese Welt, in diese Zeit hinein. Wenn ich jemand anderes gewollt hätte, dann hätte ich eben jene Person genommen. Aber ich wollte genau dich. Exakt. Wisst ihr, große geistliche Durchbrüche sind nicht in erster Linie durch Technologie passiert. Auch wenn wir sehr viel auf Technologie angewiesen sind heute, ne? Mit Internet und allem drum und dran. Technologie war in vielen Fällen auch ein bisschen das Hilfsmittel, wie zum Beispiel der Buchdruck von Gutenberg, circa 500 Jahre vor unserer Zeit. Aber entscheidend war ein einzelner kleiner Mönch, Martin Luther. Heute haben wir Instagram, Twitter, Facebook, YouTube und wie die ganzen Kommunikationsplattformen alle heißen. Jesus hatte das alles nicht. Zu seiner Zeit gab es noch kein Internet, ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat. Kein E-Mail. Nix. Er hatte noch nicht mal eine Visitenkarte. Stellt euch das mal vor, vom göttlichen Such- und Rettungsdienst e.V. oder so. Aber die Leute sind ihm gefolgt. Manche haben sogar Dächer abgedeckt, um ihm nahe zu sein. Er hat die Kranken geheilt. Er hat böse Geister ausgetrieben. Er hat das Leben von Tausenden berührt und positiv verändert. Er hat 12 Männer berufen und er hat durch sie innerhalb von wenigen Jahrzehnten die gesamte damals bekannte Welt komplett auf den Kopf gestellt. Einer war ein Riesengroßmaul, Petrus. Er hat Jesus aber dann doch verleugnet, als es dann eng geworden ist. Die allermeisten sind sowieso davongelaufen, als Jesus hingerichtet wurde am Kreuz. Ein anderer, der hatte dann riesengroße Zweifel, als ob das mit der Auferstehung überhaupt sein kann. Einer ist erst später dazu gestoßen, nachdem er anfangs ein fanatischer Gegner dieser Jesus-Leute war. Also alle hatten irgendwo ihre Schwierigkeiten, hatten ihre Macken und Probleme. Aber mit diesen von der Gesellschaft mehr oder weniger abgelehnten und ungebildeten Typen, mit diesen geistlichen Greenhorns, hat Jesus diese Welt verändert. Er hat ihnen gezeigt, schaut, es geht nicht darum, wer ihr seid, was ihr so drauf habt, sondern es ist wichtig, dass ihr mit mir und dem Heiligen Geist unterwegs seid. Und dabei haben sie alle gelernt, dass sehr viel mehr in ihnen drinsteckt, als man von ihren Lebensumständen her gedacht hätte. Du bist nicht geschaffen, überall reinzupassen, aber du bist geschaffen, eine Person zu sein, die einen Unterschied macht, da wo du reinpasst. Und deshalb kann ich auch sagen, ich bin stärker als meine Umstände, denn in mir lebt Jesus, der Stärkere. Philipper 4, Vers 13. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Oder wie Luther übersetzt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das heißt, ich bin ganz vorn an der Spitze. Ich bin nicht das Schlusslicht. Und ich kann dir sagen, ich bin dazu bestimmt, im Glauben und Vertrauen auf Jesus unterwegs zu sein. Mit ihm zusammen, da werde ich alle Schwierigkeiten, denen ich begegne, auch überwinden. Und so werde ich mir auch keine Sorgen machen, was morgen sein wird. Ich mache es einfach so, wie der Simon Petrus das empfohlen hat in einem seiner Briefe, in seinem ersten, nämlich 1. Petrus 5, Vers 7. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Hey, dann bin ich entsorgt. Ja? Wenn das Wort Gottes, wenn seine Zusagen reichlich in uns wohnt, dann wird das gewaltige Auswirkungen auf unser Leben haben. Gott hat eigentlich nie große Massen gebraucht, um irgendetwas zu bewegen. Da war zum Beispiel so ein Typ, der hieß Gideon. Der sollte mit einem zahlenmäßig weit unterlegenen israelitischen Heer eine riesige feindliche Übermacht, der sollte er entgegentreten. Aber Gott sagt zu ihm, du, pass mal auf, die vielen Kämpfer auf deiner Seite, die kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Jetzt speck mal deine Truppe kräftig ab. Gefühlt, bist du wahnsinnig? Okay, dann hat er reduziert. Hat nicht gereicht, nochmal reduziert, immer noch nicht gereicht, weiter reduziert. Bis zum geht nicht mehr. Und am Schluss waren es gerade mal noch 300 Männeken, die übrig waren. Aber mit denen hat er diese riesige Armee der Feinde in die Flucht geschlagen. Wow. Manche von euch sind vielleicht verwirrt, weil einfach zu viele Menschen in dein Leben reinsprechen, reinmailen, reintwittern, was auch immer. Ich glaube, es ist an der Zeit, die ganze Technik auch mal abzuschalten zwischendurch und sich auf Gott auszurichten und zu fragen, sag mal, was hast du denn eigentlich geplant? Was sagst du in meiner Situation? Er braucht keine große Zahl von Leuten. Er gebraucht gern eine einzelne Person oder eine kleine Gruppe, um was zu bewegen. Er hat einen Abraham gebraucht, natürlich zusammen mit seiner Frau, um eine große Nation hervorzubringen. Er hat einen Mörder, der auf der Flucht als Schafhirte im Sinai gelandet war, den Moses, benutzt, um das 2 Millionen Volk der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien, in die Freiheit hineinzuführen. Und jetzt kommt der Hammer, er hat sogar eine Prostituierte aus Jericho, die Rahab, gebraucht, damit die Israeliten diese Stadt einnehmen konnten. Und Gott lässt uns ausrichten, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ist doch interessant. Wir würden uns vermutlich oft ganz andere Leute aussuchen, oder? Oh Mann, und erst recht einsetzen. Ich hätte zum Beispiel mich selber niemals ausgewählt. Da gibt es viel Begabtere und Leute, die besser drauf sind. Und wenn Gott schon vor weit über 3000 Jahren solche teilweise recht schwierigen Leute ausgewählt hat, dann sind wir alle hier doch wohl in bester Gesellschaft, oder? Und als Jesus seine 12 Jünger ausgesucht hat, was für Leute hat er da genommen? Ich hätte vielleicht mal danach geschaut, welche gesellschaftliche Stellung sie haben, was für eine Schulbildung, welchen Uni-Abschluss vielleicht. Schauen wir mal, welchen Intelligenzquotienten die so haben. Welches Persönlichkeitsprofil, gibt's da tolle Tests und so. Was haben die alle jeweils so drauf? Welche Lebenserfahrung bringen sie mit? Waren die schon mal im Beruf irgendwo erfolgreich? Aber Jesus betet als allererstes Mal und klärt alles mit dem Vater im Himmel ab. Interessant, oder? Da trifft er dann auf ein paar Jungs, als er am See Genezareth entlangläuft. Völlig entspannt ist er. Ein paar Fischer sitzen da und die sind ziemlich frustriert. Die haben nämlich die ganze Nacht gerackert, gearbeitet und trotzdem keinen Fischschwanz gefangen. Nix. Sie reinigen gerade ihre Netze, weil sie nur Schlunz und irgendwelche Algen drin hatten, aber keine Fische. Was bedeutet es eigentlich, so sein Netz zu reinigen? Sieht so ein bisschen nach Nebensächlichkeiten aus. Aber sind es nicht oft die kleinen Dinge, die auch etwas bewirken können? Sie können zum Beispiel Negatives auslösen. Denn es sind die kleinen Füchse, die den Weinberg kaputt machen, sagt die Bibel. Es sind meistens die kleinen Punkte, die eine Ehe mit der Zeit auseinanderbringen. Und es sind die kleinen Schwierigkeiten, die uns manchmal so fertig machen können, dass wir aufgeben und resignieren wollen. Netze reinigen könnte also ein Bild dafür sein, dass man auch frustriert ist. Viele Paare sind in ihrer Beziehung frustriert. Man schenkt sich zwar beim Frühstück noch gegenseitig den Kaffee ein und schiebt dem anderen die Marmelade rüber, aber eigentlich hat man bereits resigniert, weil man seit Jahren nur noch in der Routine lebt, aber keine Erfüllung in dieser Ehe mehr findet. Man reinigt halt noch die Netze, wie immer. Ihr glaubt nicht, wie viele Pastoren es gibt, die frustriert sind, obwohl sie richtig viel in ihrer Gemeinde aufgebaut haben. Aber jetzt ist irgendwie die Luft raus. Und hinter diesem professionellen Lächeln steckt jemand, der gerade mal noch die Netze reinigt. Und er sagt hinter vorgehaltener Hand vielleicht, ach Leute, ich bin so müde, ich bin ausgelaugt. Und eigentlich möchte ich aufgeben und resignieren. Oder das sind Eltern, die sagen, Mann, wir haben doch unseren Kindern alles gegeben. Unsere ganze Liebe. Wir haben alles probiert, immer und immer wieder. Und jetzt, wo sie erwachsen sind, behandeln sie uns wie den letzten Dreck. Wo haben wir nur versagt? Was haben wir denn falsch gemacht? Das ist der Geist der Resignation, der nach Menschen greift. Wir haben ja kaum Schwierigkeiten damit zu berichten, was alles gut läuft in unserem Leben, oder? Ha, hier habe ich einen Durchbruch erlebt und da, das war ein gewaltiger Segen, wow, spitze. Aber wir haben oft ein großes Problem damit, über die Dinge zu sprechen, die nicht gut laufen. Der blaue Brief, wo drin steht, dass die Versetzung gefährdet ist. Die Prüfung, die wir versemmelt haben. Zugeben, dass wir eine Ehrenrunde in der Schule gedreht haben. Übrigens ich auch. Nur so als Ermutigung. Es ist trotzdem nichts aus mir geworden. Gell? Die Beförderung, die ausgeblieben ist und die Gehaltserhöhung, die wir doch so dringend gebraucht hätten. Die 100. Bewerbung, auf die wir ein Ablehnungsschreiben bekommen haben. Das Geschäft, bei dem wir voll über den Tisch gezogen worden sind. Die vielen Gebete um Heilung, die am Ende doch nicht zum Erfolg geführt haben und die geliebte Person ist gestorben und so weiter. Da kann es schon passieren, dass uns der Frust überfällt und die Resignation nur darauf wartet, uns zu packen und in den seelischen Abgrund runterzuziehen. Aber mir ist ganz wichtig, dass du verstehst, Resignation ist keine Option. Sie darf in deinem Leben kein Oberwasser haben, denn sonst geht's nicht weiter. Du musst wieder ganz neu Jesus begegnen, der dir eine neue Perspektive und auch Power gibt. Zurück zu der Geschichte, die wir vorhin miteinander gelesen haben. Also da steuert Jesus schnurstracks auf diese Truppe von frustrierten Fischern zu, die ja auch potenzielle Jünger sein sollten, könnten. Die Burschen haben die ganze Nacht draußen gerudert, haben gearbeitet, haben nichts dafür gekriegt, keine Fische gefangen. Wie oft haben sie da wohl das Netz rausgeschmissen? Aber es wurde einfach nicht besser. Stattdessen wurden sie nur immer müder. Die Motivation war auf dem absoluten Tiefpunkt. Vielleicht denkst du jetzt, ha, das ist ja ganz ähnlich wie bei mir. Aber wer hat dir denn gesagt, dass es nicht besser werden wird? Wer hat dir gesagt, dass du am besten die Flinte ins Korn werfen solltest? Wer hat gesagt, dass du resignieren sollst? Wer sagt denn, dass die Situation, in der du dich gerade befindest, das Endstadium ist? Ich sagte, es ist erst dann vorbei, wenn Gott sagt, dass es vorbei ist. Keinen Augenblick vorher. Du wäschst und reinigst deine Netze im übertragenen Sinn. Aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Wende dich an Jesus, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist. Ich glaube an einen Gott, der eingreift, der handelt, der Situationen verändert. Ich glaube an einen Gott, der Menschen liebt und der uns Gutes tun möchte. Im ersten Brief von Johannes, Kapitel 5, Vers 4 heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Sprich, jeder Mensch, der eine echte Beziehung zu Gott hat, weil er Jesus als seinen Retter und Chef im Leben angenommen hat, ist aus Gott geboren. Und es ist der Glaube in uns, der diese Welt schließlich überwindet. Es ist unser Glaube, der die Resignation überwindet. Und im Brief an die Epheser, Kapitel 1, Vers 3 heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wir sind also gesegnet mit allen geistlichen Segnungen der Himmelswelt. Und damit bist du auch in jeder Situation gesegnet. Egal wie hart sie ist, egal wie fantastisch sie ist, egal wie herausfordernd sie auch sein mag. Und auch wenn während der letzten Phase meines Lebens, wenn die angebrochen ist, an der Schwelle zum Leben nach dem Leben, Jesus ist bei mir und ich bin auch in diesem Prozess gesegnet. Die Fischer sitzen resigniert am Ufer. Da kommt Jesus vorbei, der große Wundervollbringer, und fragt, darf ich mal mit eurem Boot für eine halbe Stunde mitfahren? Wenn er mich so ein kleines bisschen vom Ufer wegfahrt, dann kann ich besser zu den Leuten sprechen. Sie gehen drauf ein. Und als Jesus mit seiner Rede fertig ist, sagt er zu den Fischern, hey Leute, jetzt gehen wir mal ein bisschen aus diesem Flachwasser raus hier. Ja? Fahren wir noch ein klein bisschen weiter rein in den See. Ja? Was haltet ihr davon, wenn ihr jetzt nochmal das Netz auswerft? Wie reagieren wir in solchen Situationen, wenn wir einen guten Rat bekommen von jemandem, der keinen blassen Schimmer hat? Oder? Hey, der Typ hat Zimmermann gelernt, wir sind Fischer. Was denkst du denn, ha? Meinst du, wir haben die ganze Nacht Däumchen gedreht? Ha? Meinst du, ich habe nicht schon alles probiert? Meinst du, ich habe nicht schon alles probiert, um diese verfahrene Situation in meiner Ehe wieder hinzukriegen? Meinst du, ich habe nicht versucht, ihr zu vergeben? Komm, erzähl mir doch nichts von Erziehung. Ich habe alles versucht, ich habe alle Register gezogen, ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Und die Jungs im Fischerboot denken sich vermutlich auch, naja, wir haben doch nicht die ganze Nacht die Däumchen gedreht, was glaubst du denn? Andererseits, was soll's, was haben wir denn schon zu verlieren? Hilft's nix, schadet's nix. Wir können's ja wenigstens mal ausprobieren. Und dann sagt Simon Petrus etwas, das mich aufhorchen lässt. Im Vers 5. Meister, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich es tun. Meister. Das ist für mich das Schlüsselwort. Das heißt eigentlich, okay, du hast es drauf. Gut, ich vertraue dir. Als Christen leben wir nicht im Schauen, wo wir schon alles konkret vor Augen haben. Als Christen leben wir im Glauben. Und wenn du unter Druck stehst und die Resignation sich anschleicht, dann ist der Wendepunkt der, wo du dich an Jesus wendest und ihm sagst, Meister, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Ich denke, als erstes müssen wir bekennen, dass wir es in eigener Kraft bisher nicht geschafft haben und es wohl auch in Zukunft nicht schaffen werden. Ich habe nicht die Finanzen, die notwendig wären. Mir fällt auch nichts mehr ein. Ich habe nicht genug Intelligenz und von Weisheit wollen wir gar nicht erst reden. Ich habe einfach nicht die Ressourcen. Aber Jesus, Meister, ich vertraue dir. Ich schaue auf dich, denn du hast die Finanzen, du hast die Weisheit, du hast alle Ressourcen. Du brauchst nur ein Wort zu sprechen und die Dinge verändern sich. Wenn wir an dem Punkt sind, ist er sofort dabei und sagt, ich weiß, dass es dir an Kraft, an Intelligenz, Weisheit, Finanzen und so weiter fehlt, aber ich werde dich unterstützen und dir helfen. Das ist der Schlüssel für ein Wunder. Zum einen wird die Resignation mit dieser Haltung, dass wir auf Jesus vertrauen, zerbrochen. Zum anderen wird die Macht der Resignation durchbrochen, wenn wir das Netz noch einmal auswerfen. Einfach nochmal probieren, weil Jesus es sagt. Resignation ist keine Option. Glaube und Vertrauen auf Jesus mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten ist der Schlüssel für Durchbrüche, für Wunder, für Veränderungen in festgefahrenen Situationen. Und so möchte ich beten. Und wenn du willst, kannst du innerlich gerne mitbeten. Vater im Himmel, ich möchte einfach mal Danke sagen für deine Gegenwart, für deinen Heiligen Geist, der in unserer Mitte ist. Danke, dass du gerade auch in unseren menschlichen Kämpfen, Schwierigkeiten und Nöten nicht wegschaust, sondern deine Aufmerksamkeit ganz besonders auf uns gerichtet hast. Ja, Jesus, ich find's toll zu wissen, dass du der beste Freund und Helfer bist, den wir überhaupt haben können. Du liebst jeden Einzelnen von uns. Egal, wer wir sind, was wir sind und egal, in welcher Situation wir gerade drinstecken. Deine Liebe zu uns ist bedingungslos. Und so können wir auch als Ausdruck unseres Vertrauens auf dich sagen, Meister, Herr meines Lebens, dir vertraue ich. Und in deinem Auftrag werde ich das Netz noch einmal auswerfen. In deinem Namen gehe ich gegen jede Art von Niedergeschlagenheit, von Depression und Resignation an. Wir geben nicht auf, auf gar keinen Fall. Du bist bei uns. Du bist an unserer Seite. Und du sorgst dafür, dass wir diese Welt mit all ihren Kämpfen und Herausforderungen im Glauben überwinden können, so wie du sie bereits überwunden hast. Jesus, wir brauchen dich so sehr. Du bist der Startpunkt und du bist der Vollender unseres Glaubens. Mit dir im Leben ist der Sieg bereits errungen. Wir folgen dir einfach jetzt nach und werfen unser Vertrauen nicht weg, sondern freuen uns auf die Belohnung hier auf der Erde und später auch noch im Himmel. Danke, dass du da bist, dass du um alles weißt und dass du alles kannst und vor allen Dingen, dass du mit uns gehst.